mit Marc Zimmermann.
Die Gegensprechanlage bei Lora München auf der 92.4. Wir diskutieren brisante Themen und Sie stellen Ihre Fragen an unsere Gäste. Rufen Sie an unter Telefon
489 523 05. Immer mittwochs um 21 Uhr. 489 523 05.
Hallo allerseits, herzlich willkommen bei der Gegensprechanlage hier. Ich bin der Tunjay und ich habe wieder einen Studiogast, beziehungsweise heute sind wir gar nicht im Studio, denn wegen der Pandemiesituation versuche ich, das Studio zu vermeiden und wir testen gerade eine Möglichkeit über ein Online-Konferenzsystem, die Sendungen bald live auch machen zu können von zu Hause. Aber momentan zeichnen wir diese Sendung auf. Das heißt, die Telefonnummer, die vorhin angekündigt wurde, die kann man in dem Falle schon anrufen, kann sich mit unserem Techniker dann morgen unterhalten. Aber wir zeichnen die Sendung quasi einen Tag vorher schon auf, weil das nämlich so der erste Test ist, mit dem wir dieses System mal ausprobieren. Ich habe einen Gast hier im virtuellen Raum, das ist der Hajo Bana, den ich auch persönlich seit längerem kenne und wir werden uns heute über ihn und seine Arbeit unterhalten, denn ich finde, er ist seit einigen Jahren, Jahrzehnten schon hier in München und nicht nur in München, äußerst kreativ unterwegs und hat mittlerweile auch wirklich Dinge vollbracht, die man als Meilensteine für die Münchner Kulturlandschaft sehen kann. Das heißt, es wird eher ein Gespräch, wo ich versuche, Hajo noch mal näher kennenzulernen, obwohl ich ihn schon kenne. Und es wird jetzt kein brisantes Streitgespräch, aber das kann man ja auch mal verkraften, wenn es so interessant ist. Hajo, herzlich willkommen hier.
Danke und herzlichen Dank auch für die Einladung. Würde ich mich wirklich sehr freuen, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Ich habe mir gedacht, irgendwann ist der Hajo mal dran. Das denke ich mir schon seit längerem. Und wir steigen auch gleich ein. Was die Leute natürlich interessieren wird, ja, wer ist denn dieser Hajo Bana? Man hört in der Öffentlichkeit natürlich nicht so viel jetzt von dir, außer es gibt aufmerksame Leser und Leserinnen von Tageszeitungen. Da bist du immer wieder mal in der Zeitung mit dem einen oder anderen Projekt, von denen es ja viele von dir gibt. Auch Projekte, die du angestoßen hast. Aber wie ging das Ganze eigentlich los? Du bist ja im Grunde genommen eigentlich Architekt. Du bezeichnest dich selber aber als Urbanist und Konzeptionist. Ich habe selten gehört, dass du dich als Architekt bezeichnet hättest. Woher kommt das?
Ja, das ist ein ganz guter Einstieg. Ich habe also ganz konservativ in München Architektur studiert, also wirklich auch Architektur studiert und muss sagen, also ich habe allergrößte Hochachtung vor den Freunden und Kollegen und vor allen, die sich mit diesem Metier beschäftigen und Dinge bauen. Ich selber habe ein paar Gebäude auch zusammen mit dem Norbert Abels gebaut und das hat auch Freude gemacht, neben dem, dass es immer eine ganz intensive Beeinträchtigung der Freiheit, der persönlichen Freiheit ist, irgendwie, wenn man in solchen Prozessen drinsteckt. Also das war schon auch ein Grund dafür, warum ich mich irgendwann dazu entschlossen habe. Das war so um 2000 rum, dass ich, wenn es sich vermeiden lässt, nicht selber ins bauliche Geschehen eingreife. Und das ist auch der Zeitpunkt, ab dem ich die Bezeichnung Architekt nur so als, naja, so quasi als Qualifikationsbasisausweis vorzeige, damit man mich als Konzeptionist und Urbanisten auch wenigstens mit dieser Qualifikation auch in konkreten Dimensionen ernst nimmt. Und 2000 begann ja dann eigentlich begann es ja schon 1997, dass wir aus dem aus dem Hinterhof an die Straße gegangen sind, also mit dem Gap, weil ich das Gefühl hatte, oder es gab ein Projekt, mit dem wir angefangen haben, unser Stadtviertel, das wir bis dorthin auch nur cool fanden, benutzt haben, aber um das wir uns eigentlich jetzt nicht so gekümmert haben, wie es oft so ist.
An der Stelle muss ich kurz eingrätschen. Das Stadtviertel, von dem wir reden, ist das südliche Bahnhofsviertel, nehme ich an.
Genau.
Und das erste Projekt, mit dem du dich sozusagen aus dieser Enge der Definition eines Architekten hinausgewagt hast, war das Gap.
Genau.
Das war noch ein alter Nachkriegsbungalow eigentlich.
Genau, da haben wir uns selbst, obzwar wir da immer dran vorbeigelatscht sind, ehrlich gesagt, irgendwie so als Architekten an dieser, das Gebäude stand in einer Baulücke. Und klar, man denkt sich da nicht viel dabei. Klar, man weiß, es gab den Krieg und es gab alles Mögliche. Und im Hinterhof stand ja unsere schöne Papiergroßhandlung aus Anfang des 20. Jahrhunderts. Und man wusste nicht, vielleicht stand da niemals ein Gebäude. Irgendjemand hat da mal was reingestellt. Aber tatsächlich, es ist ein Nachkriegswiederaufbau. Und nach dem Krieg gab es sowas wie Standardgenehmigungen. Das heißt, jeder durfte so ein eingeschossiges Gebäude bauen. Ja, und dann ist man davon ausgegangen, dann ist erstmal wieder ein bisschen was gewonnen. Man konnte das mehr oder weniger aus den Trümmern bauen. Balken lagen rum, Steine lagen rum. Und das Ganze hatte, als wir das Gap dann wirklich genehmigen lassen mussten, also wir haben erst so ziemlich naiv angefangen und dachten, na ja, gut, wenn da vorher so ein Gemüseladen drin war, dann kann man da auch so ein Café mal ein bisschen starten, so auf der experimentellen Ebene. Und als wir dann doch mit den Behörden, muss sagen, immer sehr kooperativ, aber doch auch sehr eindeutig in Kontakt diesbezüglich gekommen sind, dass wir doch da auch eine Genehmigung bräuchten, stellte sich fest, dass das ganze Gebäude seit 1950 gar keine Genehmigung mehr hat. Also das war eigentlich das größte Problem, weil diese Genehmigungen waren zeitlich befristet. Und das Ganze war sicherlich einer der am längsten genutzten Schwarzbauten, also 1950 bis 1947, 47 Jahre als Schwarzbau, Gemüseladen, hat keiner gemerkt und wir haben das dann mehr oder weniger aufgedeckt und das hat dann auch gleich so ein bisschen zu so einem Streicheleffekt bei den Behörden geführt, weil die fanden das auch alle dann, irgendwie hatte man das vergessen, ne, so diese Situation.
Das gab es noch.
Und das Gebäude hatte man auch vergessen, irgendwie so, genau. Das gab es dann. Nicht mehr.
Ja? Ich habe ja gehört, dass gerade die Goethestraße kurz nach dem Krieg in München die große Ausgehmeile war. Ich habe ja auch das Import-Export dort betrieben, zusammen mit Michael Schmidt eine Zeit lang, und da hatten wir sehr viele Gäste, die einiges uns erzählen konnten über die Goethestraße. Ist eine der besonders in der Nachkriegszeit eine der wichtigsten Straßen Münchens gewesen, weil da gingen nämlich die GIs hin, um sich zu amüsieren.
Ganz genau. Ganz genau.
Und da standen noch sehr viele solche Bungalows rum und die wurden sozusagen, es wurde als Amüsiermeile genutzt, das Ganze. Und ich habe mir sagen lassen, dass die Amerikaner auch ein Unterhaltungsprogramm sich haben ausgedacht für ihre Soldaten, die hier stationiert waren, und haben aus anderen Ländern, in denen sie sozusagen eine militärische Präsenz hatten und dort auch machtpolitisch präsent waren, günstige Unterhaltungsbands sozusagen in der Welt rumtouren lassen von dort, zum Beispiel aus Indonesien und aus den Philippinen.
Okay.
Waren in den 60s, habe ich mir sagen lassen, einige Bands hier in München unterwegs und haben in der Goethestraße sozusagen so ein Coverprogramm für die GIs gespielt, wovon natürlich dann auch die Stadtgesellschaft profitiert hat, weil, wie man sich vorstellen kann, gab es damals nicht sehr viel in München, kurz nach dem Krieg. Und da war die Goethestraße eine der wichtigsten Orte, wo man noch was erleben konnte, sozusagen. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst war oder ob ihr da einfach so...
Also ich sage dir ganz ehrlich, wir haben damals, als wir dieses wunderschöne Dachatelier in der Goethestraße 34 gefunden haben, da war die Raumnot in München, das war 1981, so groß, dass also irgendwie die Auswahl bestand zwischen Neuaubing und und irgendwie Dings. Und dann haben wir durch einen völligen Zufall diese wunderbaren beiden Eigentümerinnen gefunden, oder besser gesagt über eine Maklerin dieses Haus gefunden in der Goethestraße. Da, die Räume waren.
Wann war das? Entschuldige, Haro, wann war das?
1980. 80.
1980. 80.
Da, ja, das, da waren wir schon in der Goethestraße. Also als Studenten kurz nach dem Vordiplom haben wir uns quasi mehr oder weniger als Studenten selbstständig gemacht in der Sprengwerk-Studiengemeinschaft für Kunst und Architektur. Es lag unter anderem auch an dem schönen Zufall, dass wir, also wir haben wirklich heftig nach Räumen gesucht, waren eine Studentengruppe von 25 Leuten. Da sind heute auch ein paar ganz renommierte Architekten darunter, die da mit dabei waren. Und haben also wirklich wie verrückt gesucht nach Räumen. Und in München war damals schon fast nichts zu finden, auch gewerblich praktisch fast nichts. Also Dinge irgendwie im Hinterhof, im Keller in Neuaubing für eigentlich schon fast unerschwingliche Preise. Aha. Und dann bekamen wir Räume angeboten in der Goethestraße. Die hatten zwei Besonderheiten. Einmal waren sie doppelt so groß wie das, was wir gesucht hatten, und kosteten aber nur ein Drittel von dem, was wir üblicherweise hätten zahlen müssen. Also das war ein absoluter Glücksfall. Also das war auch durch nichts verdient. Und noch dazu wirklich tolle Räume. Also in einem der ersten Stahlbetonbauten, die München erlebt hat. Wie gesagt, 1907, eine Papiergroßhandlung, lauter Lofts. Und es war auch der Billardsportverein München im Haus, also unter im Haus. Zwei Treppen runtergehen und war in einem super coolen Billardloft in dem wichtigsten Billardsportverein Münchens. Ja. Also da durften so Anfänger wie wir auch im Eck irgendwo ein bisschen Pool rumspielen sozusagen, aber das war ansonsten ja nur Karambolage, oder hatten die überhaupt einen Pooltisch? Ich weiß es gar nicht sozusagen. Also wir haben auf jeden Fall...
Nur eine Frage. Also ich meine, das ist natürlich ein tolles Objekt und mir war das überhaupt nicht klar, dass ihr so früh schon Kontakt hattet dorthin, weil ich habe das ja erst in den 90ern dann erlebt, da kannten wir uns noch gar nicht, aber ich bin sozusagen immer ins Gap gegangen und vor allem gab es ja um das Gap herum, also in diesem Hinterhof sozusagen, in diesem Durchgang hinten zur Kapuzinerstraße, gab es Paul-Heise-Straße, gab es die Kunstgaragen, die du ja auch mit initiiert hast.
Ja, die muss ich sogar sagen, die habe ich also irgendwie völlig alleine zu verantworten zunächst. Aha. Also das heißt, da hat eigentlich niemand so richtig da irgendwie dran geglaubt, dass man da was machen kann. Außerdem drohte natürlich auch da diese Kurzfristigkeit der üblichen Zwischennutzungsthematik. Und irgendwie war das aber so eine Geschichte, weil ich mich ja entschlossen hatte zu sagen, ich will einfach mit Stadt experimentieren, also mit solchen Situationen experimentieren. Und da den Durchbruch zu machen, den wir ja auch nicht hätten machen dürfen, sondern einfach so Hole in the Wall war damals ja so eine Theorie aus Indien. Und wir haben dann einfach unsere polnischen Bauarbeiter, die da gerade was umgebaut haben, plötzlich mal umgelenkt und ich sage, mach doch da mal ein Loch rein. Und also wir waren schon in Verhandlungen, dass wir das mieten, aber dann haben wir ein Loch reingemacht und festgestellt, dass das unheimlich genial ist. Ne? Also unseren Hinterhof, der irgendwann an einer Mauer endete, im zweiten Hinterhof zu erweitern. Und dadurch haben wir auch festgestellt, das gibt es in München, gibt es hin und wieder, aber tatsächlich diese Dimension der quasi dritten, vierten Hinterhöfe, das sind also Blockgrößen, die in München eher selten sind. Das sind eher so Berliner Blockgrößen. Ja. Und in München ist das eher selten. Aber wir haben vorher, wie gesagt, um nochmal drauf zurückzukommen, wir haben das Stadtviertel und unser wunderbares Atelier einfach genutzt. Wir fanden es prima, dass da immer mehr tolle Läden kamen. Erst waren es Griechen und dann waren es ja fast ausschließlich türkische Läden, die kamen. Wir konnten wunderbar einkaufen und haben sehr, sehr interessante Leute aus aller Welt da kennengelernt. Und sind eigentlich wirklich erst Mitte der 90er Jahre auf der Suche nach einem Ersatzstandort für das internationale Jugendgästehaus, das es jetzt auch in der Hirtenstraße gibt. Vor Jura ist das irgendwie so, sind wir dann irgendwie durch die Gegend gelaufen und haben uns irgendwie mit Leuten, mit Immobilieneigentümern unterhalten, ob die oder mit Hotelbesitzern, ob die eventuell Räume bald frei hätten, in die wir dieses internationale Jugendgästehaus installieren könnten. Ne? Natürlich am liebsten Hotels und so. Und das war eigentlich der Grund. Und dann haben wir plötzlich festgestellt, wow, ist das ja ein geiles Stadtviertel. Dann läuft man mal selber durch die Hinterhöfe rein, ja, und unglaublich, was es da alles gibt, sozusagen so. Ja? Und das war eigentlich sozusagen der zweite glückliche Zufall nach der Tatsache, dass wir da reingekommen sind. So kamen dann auch so Kontakte, die später zu den Kunstgaragen geführt haben. Ja, das war also eigentlich so.
An der Stelle will ich dich kurz unterbrechen, denn es geht in einem Zug weiter. Ich kenne dich schon. Ich muss die Information sozusagen verdaubar machen, in kleine Happen portionieren. Aber zwischendurch machen wir auch eine kleine musikalische Reise. Du hast mir zwar Titel genannt, die konnte ich aber leider nicht auftreiben. Aber ich habe aus meinem musikalischen Archiv Stücke genommen, wo ich mir dachte, das könnte dir vielleicht auch gefallen. Mal schauen, ob es der Fall ist. Und als erstes hören wir die Gruppe Hevar. Und zwar habe ich diese CD damals von einem Freund von mir, nämlich dem Kuder, der das Beirut macht in Untersendling. Okay. Der hat mir so arabischen Jazz mal gegeben, so einen Stapel CDs. Und von dieser Aktion habe ich dieses Stück. Und da spielt jemand auch Oud. Und das Stück, das du hören wolltest, war auch mit der Oud, also die arabische Laute sozusagen. Ja. Und da hören wir jetzt mal rein. Das Lied heißt Taksim von der Gruppe Hevar.
Lora München ist ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de
oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Yep, da sind wir wieder. Das war ein Oud Solo, also ein sogenanntes Taksim von der Gruppe Hevar aus dem Libanon. Und das passt eigentlich auch ganz gut in die Goethestraße sozusagen. Das war ja eigentlich so ein Gesamtkonzept, das sich dann daraus entwickelt hat mit den Kunstgaragen und dem Ganzen. Wo ja auch sehr viel stattgefunden hat. Und also du wolltest quasi in einer Zeit, wo es eigentlich relativ wenig Räume zur Verfügung gab in München, bist du ja eigentlich derjenige gewesen oder einer der Ersten, die so etwas wie eine Zwischennutzung angestoßen haben, so in der Historie Münchens, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, natürlich gab es den Wolfgang Nürth mit den ganzen Kunstparkgeschichten und so weiter, ja. Was ja auch so eine Art Zwischennutzung waren im Großen. Ja. Aber natürlich war das war auch eine tolle Geschichte, sowas in so einem eigenen Gelände zu machen. Auch da ist der Ostbahnhof natürlich jetzt auch und Haidhausen natürlich jetzt kunstmäßig ein tolles Ding sozusagen so. Worum es uns eben auch tatsächlich ging, ist, dass wir natürlich, was ich vorhin geschildert habe, das ja nicht gesucht haben, sondern so nach dem archäologischen Motto Grabe, wo du stehst, irgendwie da, wo wir irgendwie zufälligerweise waren, ja, dann irgendwie plötzlich auf so eine Ader gestoßen sind von Raumveränderungen und leeren Räumen und vieles ist ja auch nie benannt worden, wo dann über das Gap auch gar nicht jetzt durch unmittelbare Vermittlung von uns, aber durch diese Plattform, durch diese Drehscheibe, die das Gap war, wahnsinnig viele Nutzungen dort auch etabliert haben, ohne dass irgendjemand irgendwas dafür tun musste. Also dieses, eines meiner Lieblingsthemen der Stadtentwicklung unter dem Schlagwort Strategien für das Unplanbare, ist natürlich so ein Thema wie Selbstorganisation, ja, für die man eigentlich nur irgendwo so gewisse Impulse setzen muss, ja, so wie so akupunkturelle Eingriffe, die dann aber unglaubliche Kreise ziehen können. Also in der bis diese Entwicklung dann aus verschiedenen Gründen, für die jetzt auch niemand unmittelbar jetzt irgendwie dann verantwortlich ist, sondern das sollte halt dann wohl nicht sein. Aber es hatten sich phasenweise, ich sag jetzt mal, Raumkontingente in den vier Blocks rund ums Gap angesammelt in Größenordnungen, die also, ich sag jetzt mal, weit über 100.000 Quadratmeter umfasst haben, wo man Informationen hatte. Ne? Und alleine, es gibt so eine statistische bei Vollauslastung aller Räume, ja, also wenn alle Räume wirklich vermietet sind bis zum Ende, dann gibt es Statistiker, die das wunderbar ermitteln und die sagen, gibt es immer noch ungefähr 5% Räume, die halt gerade nicht genutzt werden. Ne? Jetzt rechne das mal auf 100.000 Quadratmeter hoch, dass du quasi immer, wenn du beweglich bist, in so einem Umfeld von, sag jetzt mal, Umkreis von 200 Metern, immer mindestens 5.000 Räume, die einfach leer stehen. Ja? Also ja, wenn du flexibel genug bist, und wenn du in so einer Gegend, die geprägt, ja, bis heute strukturiert sich um, aber geprägt war als Großhandelsgegend, ja, und tatsächlich sozusagen irgendwie so in diesem Kontext dann eben auch diese ganzen räumlichen Möglichkeiten geboten hat, die so ein Rotlichtmilieu, das war ja lange Zeit Rotlichtmilieu, bis in die 80er Jahre braucht. Und es gibt tatsächlich, also man denkt, das ist jetzt eine blöde Erfindung von mir, aber ich habe noch Originalakteure aus der Zeit kennengelernt bei meinen Recherchen. Es gibt dieses Cover auf der Goethestraße nachts um 12:30 sozusagen.
Aha. Ja, also, ja. War ich habe sogar auch
die Reeperbahn von München.
Ja, ich hab tatsächlich so vor 10 Jahren oder so habe ich selber noch in der Landwehrstraße Prostituierte gesehen. Das trifft man jetzt überhaupt nicht mehr an. Das Viertel orientiert sich jetzt wahnsinnig schnell und rapide um. Auch die ganzen Neubauten. Ich glaube, die Zeit von Import-Export 2010 rum war noch der letzte Ausläufer.
Genau.
Und jetzt findet da bald etwas ganz anderes statt. Also das wird schon ein relativ bald ein durchstrukturiertes Viertel werden. Da wird schon gentrifiziert. Ja, ja. Wie geht man mit so etwas um als jemand, der sich, ich kenne dich und du hast ja immer sehr ideale Vorstellungen von einem urbanen Zusammenleben, besonders in München, weil München hängt dir ja sehr am Herzen. Ich habe dir ja schon vor Jahren gesagt, Hajo, komm, geh irgendwo anders hin und nee, München, da müssen wir dieses und jenes machen. Und du bist ja auch jemand, der anders schwer Realisierbare bis zum letzten Moment gerne glaubt. Wie gehst du mit all diesen Verlusten um, die man jetzt in München sozusagen hat an die ganze Branche der Immobilienmogule sozusagen?
Ja, das ist wirklich richtig, richtig mitempfunden, sage ich jetzt mal so gesehen. Das tut schon sehr weh. Das war auch ein Grund, dass ich mich, das haben viele Leute nicht so mitbekommen, aber so schon ab 2006 so auch parallel mit Berlin beschäftigt habe, weil da ja die Situation noch eine ganz andere war. Damals gab es in Berlin irgendwie, sagen wir mal, uferlos Möglichkeiten. Das ging dann auch die ersten zwei Jahre mit super spannenden Projekten, Konzeptionen dort los und änderte sich ja dann eben auch 2008 mit der Finanzkrise, wo man dann schon gemerkt hat, horrido, jetzt irgendwo muss das viele Geld ja hin, ne? Heute wird ja wieder gedruckt ohne Ende, damals wurde ja auch irgendwie gerettet und Leute sind in Immobilien geflohen. Also ich habe schon gespürt, mehr oder weniger kommt man in Berlin in vielen Dimensionen auch ein bisschen vom Regen in die Traufe. Man kommt also nicht dorthin, was ja so mein Ideal wäre, aus diesen Zwischennutzungen, aus dieser Offenheit, auch so das eine oder andere wirklich fix zu haben. Ich bin ja ein Mensch, der am Land aufgewachsen ist und der aus einer Familie kommt, die sehr bäuerlich geprägt ist. Also da bin ich schon so im tiefsten Innersten eigentlich so ein ganz bodenständiger Mensch, ja, der dann aber irgendwo in die künstlerische Avantgarde reingeplumpst ist und wie so jemand, der plötzlich dann noch eine ganz neue Welt in der Kunst entdeckt hat, sagt, wow, das ist ja, wenn man das beides irgendwie miteinander in Verbindung bringen könnte, das ist natürlich schon eine ziemlich aufregende Geschichte. Und also wie geht man damit um? Ja, man schüttelt sich sozusagen, ist natürlich irgendwo, man überlegt sich, wie es anders gehen könnte. Das hat dann zu so einer gewissen Wanderschaft auch zwischen München und Berlin geführt und auch in meine fränkische Ursprungsheimat, so von Unterfranken bis Oberfranken quer durch, mal geguckt, was da so alles so rumsteht und rumliegt.
Du siehst ja eigentlich die Landschaft in Schneisen und Achsen, so habe ich dich mitbekommen. Also du hast sofort inhaltliche Achsen vor Augen, wenn du Orte und Standorte in der Stadt siehst und begreifst, sie sozusagen in bestimmten Kommunikationsachsen, die immer das Kulturelle auch beinhalten. Gedankenvorläufer, an denen du dich orientierst? Also, weil du siehst die Stadt ja nicht als ein Konglomerat von Nutzräumen und Wohnräumen, sondern als eine Art Organismus, die sie ja im Grunde auch ist, wenn man sie lässt.
Ja, also da gibt's das ist schwer zu sagen, wer da alles irgendwie Vorläufer ist. Also irgendwie, es gibt natürlich unheimlich viele Impulse aus der Stadtentwicklung, da könnte man sogar sagen, also selbst diese großen Stadtumbauten, die in Paris stattgefunden haben, ja, wo ja auch viel Wertvolles zerstört worden ist, aber wo man eben Achsen gezogen hat und wo man einfach gesehen hat, es gibt einfach neue Entwicklungsdimensionen. Ja, also spätestens seit dem Ende der absolutistischen politischen Strukturen, so ganz plakativ mit der Französischen Revolution und der Industrialisierung, beginnen ja einfach irgendwie alle möglichen Bestrebungen, dieses enorme Wachstum, das die meisten Städte ja irgendwo kennzeichnet, irgendwie in eine humane Richtung zu bringen. Also von vielen, vielen Seiten her gesehen. Also idealistische, philanthropische Bürger, Kaufleute, aber auch die neuen Herrscher oder auch noch die Aristokratie, also die Wittelsbacher in München sozusagen so, ja, also mit der, finde ich, absolut wunderbaren Ludwigstraßen-Idee, die also wirklich, die eben noch nicht so uferlos dimensioniert ist, dass man sich drin verliert, sondern die eben wirklich irgendwie dann ja auch Thomas Mann dazu gebracht hat, München als leuchtend zu empfinden. Das sind schon alles Dinge, die ich auch für mich sehr wahrnehme und sehr erkenne. Und ich bin ehrlich gesagt nach München gekommen, weil ich so als wirkliches totales Landei dann meinen Vater mal nach München chauffiert habe, als ich dann einen Führerschein hatte. Und und dann fährt man also nach München. Lustigerweise war der Termin im Bahnhof, in der Bahnhofsgegend, die hat mich damals jetzt nicht so vom Hocker gehauen sozusagen. Ne? Also das nördlich vom Bahnhof. Und dann habe ich mich wirklich verfahren, damals gab es ja noch kein Navi oder so Zeug, habe ich mich verfahren und bin also wirklich völlig da am Odeonsplatz auf die Ludwigstraße eingefahren. An einem wunderbaren Sommerabend, so vielleicht um 17 Uhr. Und da liefen also die Studenten in die Stabi und es liefen auch natürlich auch Studentinnen durch die Gegend und alles Mögliche. Und dann danach noch quasi nach dem Siegestor dann noch durch die Luitpold sozusagen irgendwie so Straße sozusagen. Ja, also dann und bist du praktisch sozusagen irgendwie so mehr oder weniger durch alle Herrscher durchgefahren, die München geprägt haben. Und hast aber auch mitbekommen, dass das eine Stadt ist, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt verstehe ich, was mein Deutschlehrer, der hat immer von München so als Kulturtheatermetropole geschwärmt und so, ja, also so mit so kleinen Geschichten. Das hat mich dann einfach gepackt und hast du vorhin richtig gesagt, also München hat schon, ist schon der tiefste Eindruck in meiner persönlichen künstlerisch-kulturellen Entwicklung und deswegen würde ich da gerne auch sozusagen die Geschichten hinterlassen, die eben gar nicht so neu sind, sondern das sind immer Impulse und Menschen reagieren drauf. Was ich aber interessant finde, ist, dass es wirklich neue Ideen auch in den Gedanken über Stadtentwicklung gibt, die also sehr stark auch was mit dem Tun von vielen zu tun hat. Ja? Also mit dem, insofern gesehen, sage ich jetzt mal so, irgendwo zwischen den Ludwigs und den Luitpolds sozusagen so, ja, und jetzt wirklich Opportunismus der türkischen Community in der Goethestraße sozusagen so, ja, also was die so durch, am Anfang dachten wir alle immer, die sind quasi alle eine Familie, die gehören irgendwie alle zusammen, ja.
Die Luitpolds, die türkischen Entrepreneurs von der Goethestraße.
Nee, die türkischen Entrepreneurs unter sich sozusagen, ja, also wir dachten, das ist keine Mafia, um Gottes Willen sozusagen, nee, überhaupt.
Die Türken denken auch, dass die Deutschen alle eine Familie sind, ne?
So, ne, also irgendwie, das denkt man erst, weil man den Unterschied nicht hat und wie wir dann irgendwie die näher kennengelernt haben, dann haben die gesagt, nee, also ich mit dem, der kommt aus einer ganz anderen Gegend in der Türkei und das sind ganz andere Leute.
Nicht nur Türkei, sondern auch arabische Länder. Genau,
also es ist ja auch eine riesen Kultur, ja, und die ich natürlich jetzt schon kannte, aber wie gesagt, diese spezielle Ausprägung, wie sich so eine Community, wie die türkische Community dann in München organisiert, das war mir nicht so bewusst, aber den Prozess mitzuerleben, wie also Menschen tatsächlich von unten her, ja, also irgendwie so eine Stadtführer prägen und Strukturen aufbauen, die sich erst herausbilden, das war mindestens so faszinierend, wie diese Durchsetzung von Ideen, die sicherlich auch großartig sind, von oben herab. Ja? Also irgendwo zusammenzubringen und ich komme halt nur mal von unten und bin ein Mensch, der nicht jetzt irgendwie der nicht das Problem hat, wo er mit dem Geld der Eltern sozusagen irgendwie als Investor hin muss, sondern der eher das Thema hat, wie er sich sozusagen seine Freiheit irgendwie täglich irgendwo irgendwie erringt, ja, oder zusammenkratzt irgendwie. Da habe ich natürlich sozusagen Wesentliches von der Selbstorganisation Qualität und von diesem, es gibt da so eine Philosophie für diese ganzen Umgang mit Ungewissheit. Und das gibt einen einfachen Satz, der da eigentlich überbleibt, wie man mit sowas umgehen kann, wenn man irgendwie nicht so genau weiß, was so auf einen zukommt, wie das die Türken auch wohl alle nicht wussten. Und das heißt, der Begriff ist ganz simpel, nämlich einfach anfangen. Ja? Da steckt das einfach drin und das Anfangen. Ja? Und mir hat dann der gute Norbert, mit dem ich ja jahrelang zusammengearbeitet habe, es war der Norbert sozusagen, ein guter Freund auf jeden Fall, einer, der
das Gap betrieben hat.
Das Gap betrieben hat, genau sozusagen, oder ein anderer meiner guten Freunde, die ich da gefunden habe, hat mir dann zum 15. sozusagen quasi einen, was ja auch schon eine ganze Zeit lang her ist, aber ein Buch geschenkt von einem asiatischen Weisen, das heißt Zen-Geist ist Anfängergeist. Ja? Und dieses permanente Anfangen ist, glaube ich, etwas, wo ich denke, dafür Freiräume zu finden, sind wir jetzt quasi in einem großen Bogen bei dem, was mich jetzt seit 3 Jahren treibt, also ganz entschieden treibt, wo ich jetzt quasi nicht mehr davon abzubringen bin, ist wirklich so eine Stadt zu durchforsten nach echten, neuen oder bisher unentdeckten Freiräumen.
Und unermüdlich Dinge anzustoßen und immer wieder auch an diesem anstrengenden Anfang zu stehen.
Genau.
Aber jetzt verstehe ich dich. Also ich glaube, durch dieses Radiogespräch kommen wir auch zueinander, weil ich wundere mich immer, woher nimmt dieser Mann die Ausdauer? Du erlebst ja auch ständig, natürlich, wenn du ständig solche Projekte anstößt, das heißt speziell im Raum München, erlebt man ja ständig Enttäuschungen. Aber du hangelst dich da von einem Projekt zum anderen und bist immer wieder voller Energie, stehst du am Anfang eines neuen Projektes, hast ein breites Grinsen im Gesicht. Ist das eine Art von Kampfstrategie, kann man das so sagen?
Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich so empfinde, dass es eine Art von auch, denke ich, wirklich zeitgemäßer Methodik ist. Ja? Mhm. Also es gibt ja so eine Bewegung in der Architektur, wo ich zufälligerweise, ehrlich gesagt, sozusagen dann auch einiges gelernt habe nochmal. Also ich kann zum Beispiel nur meinen Hut ziehen vor einer Architektenkollegin, sieht sich nun wirklich als Architektin, Anna Heringer, und die zusammen mit dem Martin Rauch Lehmbau entwickelt, ja, also so, dass Menschen auch in einer sehr, ich sage jetzt mal, in einer sehr präzisen Lernbewegung, ich sage jetzt mal, Lehmbau wieder für sich aktivieren können. Also die hat zum Beispiel als ein echtes Weltverbesserungsprojekt, das man gar nicht hoch genug einschätzen kann, für Bangladesch irgendwie Konzepte entwickelt, wo sie einfach irgendwo aufs Land gehen und den Leuten beibringen, wie sie mit den traditionellen Mitteln, die sie eh schon kennen, wie sie es hatten, mit denen zweigeschossig zu bauen. Ja? Die bauen bisher eingeschossig. Und man kann sich vorstellen, wenn du praktisch einfach nur schaffst, diese Landfläche wieder zu gewinnen für den Anbau, für den kleinen Anbau, was das für alles, für das Zusammenleben, fürs Klima bedeutet, weil die haben sich durch das Wachstum der Bevölkerung eigentlich so in die Enge getrieben, dass sie einfach viele Probleme plötzlich hatten, mit denen sie auch nicht mehr umgehen konnten. Ja, jetzt kommt dann jemand, und das ist, glaube ich, schon legitim, der sagt, du, ich hätte da mal eine Idee, sag mal, wie wäre es denn, wenn ihr vielleicht irgendwie einfach zweigeschossig bauen würdet? Das finden die alle super und machen das auch. Und da ist im Grunde genommen auch so eine Strategie mit den Leuten, aber auch mit Strategien, die man aus einer, ich sag jetzt mal, intensiveren Chance für eine Ausbildung gewonnen hat. Ja? Mhm. Einfach zu sagen, hey, es gibt Leute, die machen tolle neue Ziegelbauweisen sozusagen, die sie den Leuten in Afrika beibringen, wie sie also mit Materialersparnis und mit relativ einfachen Mitteln Gewölbe bauen können. Also unglaublich tolle Sachen. Und sag mal, das, was die Leute extrem bewundernswert im Baulichen machen, ich denke, das kann man auch im Städtebaulichen machen. Und irgendwo träume ich davon, dass es so eine Art von, ja, ich sage es mal ein bisschen eitel, von hajonischer Methodik irgendwann daraus wird, sozusagen irgendwie so, wie man sagt, wie fängt man denn einfach an, in so ein Ding reinzukommen, in so eine Situation reinzukommen.
Ja, aber also, da gibt es ja einen Gegenspieler. Also es gibt ja die die materielle Verwertung, das Bedürfnis, Dinge zu verwerten und Profit zu schlagen. Das steht dir ja immer wieder als ein Bollwerk im Weg, sozusagen mit deinen idealistischen Herangehensweisen. Und du hast ja natürlich auch viel mit der Stadt zu tun und mit Baureferat und so weiter und so fort. Es ist ja auch ein langer Weg noch. Also ich glaube auch, dass diese Herangehensweise, die Dinge organisch zu sehen und nicht nur als redundante Verwertungsobjekte, dass das sich natürlich durchsetzen muss, denn wir müssen Stadt in Zukunft anders denken, wenn wir wirklich effektiv unser Leben hier leben wollen. Ja. Aber der Prozess dauert wahnsinnig lange. Also da die richtigen Fäden zu ziehen, da die richtigen Plattformen auch zu finden, wo man auch seine Meinung äußern kann in einer legitimierten Art und Weise, da tut man sich doch in München wahnsinnig schwer. Hast du da nicht irgendwann mal, kriegst du es da nicht mit dem Frust und Ärger und mit Wut zu tun?
Ja, auch. Also das sagst du mal so, aber ich sehe es nicht. Versuch's mal konstruktiv jetzt doch wieder zu wenden. Also der Tsunami des Geldes, der die fast alle großen Städte sozusagen, also die begehrteren natürlich noch viel eher als die noch nicht ganz so begehrten, überschwemmt hat, wozu München natürlich auch gehört. München steht ganz oben in der Begehrlichkeit der Anleger. Also auf jedem Grundstück stehen 5 irgendwelche superpotenten Anleger, die das gerne kaufen würden und sich da gegenseitig sozusagen irgendwie versuchen auszuboten. Aber das ist trotzdem so eindeutig klar, ja, also dass menschliche, geistige, kulturelle Weiterentwicklung, also ich beziehe mich da immer auf den von mir sehr geschätzten Richard Sennett, dass die einfach so nicht weitergeht. Also Richard Sennett und Saskia Sassen, das sind Stadtforscher, Stadtsoziologen. Der Richard Sennett hat eigentlich die Basistexte geschrieben, schon seit über 30 Jahren zu Stadtentwicklung, also was Stadtentwicklung sein soll. Und die haben also eben auch in dem wunderbaren Oskar von Müller Forum, Haus der Bayerischen Bauwirtschaft, einen Vortrag gehalten vor 4 Jahren. Ich habe vorhin gesagt, also seit 3-4 Jahren ist mir irgendwie klar, dass ich da überhaupt keine andere Chance habe, als mich komplett einzusetzen, weil die haben im Grunde genommen, ich sage jetzt mal, alles andere, also die traditionelle Stadt, da kommt ein Investor, dann gibt es Dings, dann gibt es vielleicht Public-Private Partnership und dann macht man das alles und dann gibt es Broschüren und lauter so Zeug. Ja. Und alles gut gemeint und auch von den Leuten bestimmt ehrlich sozusagen irgendwie so auf ein gutes Qualitätsniveau gebracht. Aber durch diesen Tsunami des Geldes wird daraus nichts mehr, was man als Stadt bezeichnen kann. Und Stadt ist das Ferment, aus dem heraus geistige, menschliche, kulturelle Entwicklung, soziale Entwicklung sich bezieht. Also das heißt, die Menschheit schneidet sich da durch, egal wie man es wertet, komplett das eigene Feld ab, in dem was Neues entstehen kann. Und dass wir was Neues brauchen und noch nicht sozusagen mit dem jetzt irgendwie sagen, was doch alles passt doch alles, muss man doch nur so weitermachen. Ich glaube, das erleben wir ja auf allen Ebenen sozusagen zurzeit noch besonders deutlich, dass wir ein höheres Niveau brauchen der Kooperation. Ja, also dass wir eine Kooperationskultur brauchen, die wir uns manchmal vorstellen können, weil es glückliche Momente gab, wie in der Goethestraße oder auch in vielen anderen Projekten, an denen ich überhaupt nicht beteiligt war, wo man ja auch noch das spürt, egal ob es eben Kunstpark Ost oder all diese Geschichten ist. Und was wir jetzt vorhaben, sind auch die Projekte, die du meinst, ist auch angeregt von allen möglichen Impulsen, ist wirklich so eine Dachgesellschaft in München mal zu versuchen als gemeinnützige Aktiengesellschaft. Wunderbares Vorbild in Rostock, die also wirklich auf einem hochprofessionellen Niveau es geschafft haben, aus dieser immer halb prekären Situation in eine Situation zu kommen, wo die sich dazwischen schrauben, und also geschraubt haben, zwischen das, was traditionelle öffentliche Verwaltung ist, mit den Interessen des Politischen, die ja durchaus legitim sind, und der Wirtschaft sozusagen. Ja,
also nur mal kurz zur Definition, damit die Leute mitkriegen, was hier gemeint ist. Wir reden von der urbanen Praxis. Das ist eine Organisation, in der du gerade steckst, zusammen mit dem Carsten Schmitz von der Stiftung Federkiel in München. Stiftung Federkiel ist übrigens auch stationiert im Luitpold-Block, direkt in der Briennerstraße. Und Carsten Schmitz verfolgt mit dieser Stiftung vorwiegend Themen im Bereich Kunst und Kultur, die auch den Nachhaltigkeitseffekt berücksichtigen. Und da seid ihr gerade an der Entwicklung einer neuen Organisationsstruktur, um eben Zwischennutzungen aus diesem temporären Profitabilitätskontext herauszuholen und mittelfristiger, langfristiger zu denken und sozusagen effektiver zu machen für die Stadtgesellschaft.
Also bisher ist ja so, was ja auch durchaus legitim ist, es kommen klassische Investoren, das sind junge Leute, die haben auch zum Teil wirklich interessante Ideen bei den Investoren. Die Investoren sagen, ja, wir müssen ein bisschen auf die zugehen und dann machen die was mit der Kultur zusammen. Dann kommt die Stadt dazu, die gibt auch ein bisschen was dazu. Das ist ja schon ganz okay, aber irgendwann scheiden sich die Geister wieder und es haben sich bisher immer dann entweder abstraktere politische oder abstrakte ökonomische Interessen durchgesetzt. Ja.
Und keine abstrakteren künstlerischen Interessen.
Aber noch keine abstrakten künstlerischen Interessen. Genau das wollen wir sozusagen, weil wir sagen, die Kunst baut statt, die Kunst, die Kultur gehört absolut ins Zentrum der menschlichen Entwicklung, weil nur dadurch wird Qualität. Und das ist, was der Richard Sennett gesagt hat, it's all about quality. Also es geht wirklich um Qualität, also beharre auf Qualität, also auf Schönheit, auf Qualität, auf sozialen Qualitäten. Sonst machst du automatisch irgendwie, gehst du in die falsche Richtung wieder. Und das andere, was er gesagt hat, es geht eben nicht ums Überleben, ums nackte Überleben. Ja, er sagt, er hat wirklich wörtlich zitiert, if it's about survive, we will not survive. Ja? Also das ist die Dialektik der Geschichte. Ja? Wenn es ums Überleben geht, werden wir nicht überleben, weil da werden wir nur panikgesteuerte Dinge tun. Und die Leute, die halt wieder auf dem Anfang, die mir immer halt irgendwie auch beigebracht haben, wie man in schwierigen Situationen cool bleibt, das waren halt doch alles Leute, die ich als Künstler bezeichnen würde. Also ich will jetzt gar nicht anfangen, einzelne aufzuzählen, weil dann würde ich mich schämen, wenn ich alles vergesse. Aber es gibt so viele Leute und das Einzige, was denen wirklich gemein ist, dass auch wenn sie mit unterschiedlichen Techniken arbeiten, dass ich festgestellt habe, hey, das sind wirklich alles Künstler gewesen, sozusagen so, ja, im ganz tiefen Sinn. Und deswegen ist das auch sehr ernst gemeint, wenn wir sagen, Kunst baut statt, dann könnte es fast noch besser heißen, Künstler bauen statt, weil das ist das, worum es wirklich aus meiner Sicht geht. Und nochmal, dafür gibt es Freiräume, die gibt es auch in München. Ja. Und die haben wir wirklich im Laufe der letzten Jahre zusammengetragen und auch zusammen entdeckt. Und wir wollen sie auch zusammen tragen. Ja. Und dann ist es eben auch diese gemeinnützige Aktiengesellschaft ist tatsächlich ein sehr gutes Gefäß.
Also die urbane Praxis wird eine gemeinnützige Aktiengesellschaft
werden. Ja. Und die ist tatsächlich ein Gefäß, was aus verschiedenen Gründen eben sich wirklich auch in Rostock, wir haben mit denen ja sehr intensiv gesprochen, mit den Leuten, die das dort gemacht haben, die haben es über einen langen Entwicklungsprozess irgendwie für sich herausgefunden, dass das tatsächlich jetzt die ultimativ beste Form ist, die man haben kann, weil es ist letztlich, es geht ja auch ein bisschen um Werbung, ja, oder um so, und allein die Tatsache, dass die Leute sagen, hä, was, eine gemeinnützige Aktie, was ist denn das, ja, sagen, allein das ist schon Gold wert, ne, GmbHs kennt man auch.
Warum sollen Profite aus Aktien nicht gemeinnützig funktionieren?
Genau, das ist vollkommen klar, ja, und die haben da also wirklich irgendwie, also die sind, mehr oder weniger muss man auch den Hut ziehen, das sind die Entdecker und die absoluten Pioniere, aber wir sagen, naja gut, wie die Chinesen halt dann auch sozusagen vielleicht irgendwie das Ganze dann groß machen, was andere erfinden, sind wir jetzt mal die internen Chinesen und kopieren die in München und werden aber weiterhin auch mit denen natürlich gern zusammenarbeiten und die auch einladen aus Rostock und die Tradition der Hansestädte, um es zu sagen, ist ja auch so ein bisschen was, womit ich kokettiere. Ich denke, es müssen wieder Städte und aber auch so Regionen in Städten zusammenhalten und einfach sagen, hey, jetzt mal ehrlich, wir machen ein Angebot an die Menschen, das eben vielleicht einfach attraktiver ist als das, was die das bisher machen, hinkriegen. Ne? Also so die Investmentgesellschaften traditioneller Art und die Verwaltungen und so, ja. Also könnte ja sein, dass da
was also, wir haben jetzt ohne Punkt und Komma durchgeredet. Wir Wir kommen auch so langsam ans Ende unserer Sendezeit, glaube ich. Der Clemens Koller sitzt hier noch dabei, das ist der Techniker des Abends. Wie viele Minuten haben wir denn noch, Clemens?
Musik braucht es ja auch noch.
8 Minuten, sagt er, haben wir noch. Und dann hören wir, ich würde sagen, das Musikstück, das heben wir uns für den Schluss auf, ja, und machen hier noch ein paar Minuten weiter, weil es gerade so spannend ist. Ich wollte vorhin schon intervenieren, aber ich habe es sein lassen, weil der Hajo hier ein interessantes Thema nach dem anderen anschneidet.
Gefallen an etwas zu haben, ist wahrscheinlich die beste Art, etwas zu besitzen. Besitzen, aber wohl die schlechteste Art, an etwas Gefallen zu finden. José Saramago.
Lora München. Nicht nur auf der 92.4, sondern auch auf DAB+. Montag bis Freitag von 1 Uhr nachts bis 16 Uhr und von 18 bis 24 Uhr.
So geht es ja bei dir in einer Tour weiter, ne? Also wir könnten hier jetzt 3-4 Stunden so reden. Literaturhinweise kommen und Zitate und so weiter zu all diesen auch philosophischen Themen. Und du bist nach wie vor geladen mit Energie und investierst deine Kreativität aktuell auch in mehrere Projekte, denke ich. Und das wäre vielleicht an dieser Stelle ganz gut, wenn du uns erzählen könntest, in welchen Projekten du jetzt gerade steckst, die interessant sein könnten in näherer Zukunft, wenn also die Pandemie mal vorbei ist.
Ja, das ist klar. Also das eine, wo wir ja auch zusammen drin stecken, das ist mehr oder weniger die Idee sozusagen. Parkstadt Schwabing, das ist die Idee in dem Feld, das ich für das spannendste Feld halte, um dort Freiräume zu erschließen, nämlich im weitesten Sinn der Münchner Norden. Da gibt es ja auch sozusagen von der Stadt Sachen, die sehr gut sind, wie die Bayernkaserne und gab es auch in den letzten Jahren schon tolle Entwicklungen. Dann gibt es das Wagnis, dann gibt es die Promag-Ateliers. Und uns ist es also, sage ich mal, uns oder diesem informellen Verbund von kulturellen Energien ist es ja gelungen, nun vor 1,5 Jahren einem Thema näher zu kommen, das in die Öffentlichkeit mit dem Begriff Tatzelwurm gekommen ist.
Das ist in Kalman,
Frankfurter Ring, Studentenstadt-Umgebung.
Genau, diese Stützbrücken der Autobahnzufahrt.
Genau, die Brücken der Autobahn, da waren schon mal Kulturschaffende aus München vorher dran, haben sich dann aber da etwas, die Zähne ausgebissen, auch sozusagen
Zähne ausgebissen. Weil du hast es da zu tun mit der Autobahnverwaltung, glaube ich. Ne?
So ich habe mit der Autobahnverwaltung zu tun und habe dann aber irgendwie festgestellt, ja, irgendwie, da geht was, so gesehen. Ja. Und,
das sagst du ja immer.
Kenne ich auch einen sehr guten Brandschützer, weil die wollten sich immer rausreden, dass es mit dem Brandschutz so schwierig wäre. Ja. Und das war aber ganz klar, das ist jetzt eine deutliche Ausrede. Deswegen konnte ich da auch sozusagen ziemlich gut punkten, weil ich das schon mal gleich vom Tisch wischen konnte mit einer hohen fachlichen Qualifikation aus dem Freundeskreis. Und habe gesagt, also das ist es ja nun wirklich nicht so gesehen, das kann man alles lösen, Freunde, irgendwie. Und dann wurden die halt auch ein bisschen gesprächiger. Und dann hat man irgendwie wirklich ziemlich schnell festgestellt, ja, im Prinzip geht da was. Aber dass da im Prinzip was geht, heißt ja nicht, dass sie wollen. Und dann, wie gesagt, das Ganze war ja auch ein Impuls, der über den Thomas Rehn kam, sozusagen von der LWK, also von der Stadt durchaus, weil die gesagt haben, Mensch, wir haben ja auch Erfahrung mit der Donnersberger Brücke, das ist zwar keine Autobahn, sondern eine Bundesstraße und wenn man wirklich will, da kann man da schon was machen, das wäre doch super spannend, also und ich bin ja da draußen ohnehin, ja, musste aber rausfahren wegen der Gärtnerei.
Siedlung. Du bist bei der Gärtnerei, wie heißt sie nochmal? Kunstgärtnerei, ne?
Wir wollen da eine Künstlergärtnerei machen, genau.
Das ist auch in Freimann.
An der Isar am Bayerischen Rundfunk. Und auch da ist die Stadt durchaus sozusagen irgendwie gesprächsbereit. Da muss man noch einige Hürden überwinden. Und da sind wir rausgekommen und dann durch einen Zufall haben wir den Christos Theodosiadis kennengelernt mit der Beach Arena und dachten, Mensch, da könnte man doch irgendwie tolle Musikerateliers über die Parkplätze dort bauen. Der ist ja auch schon im Tatzelwurm drin.
Das heißt, entschuldige, dass ich nochmal unterbreche, nee. Sieht es so aus, dass in München sich allmählich die kulturellen Nutzungsobjekte aus dem Zentrum hinaus verlagern, in die vorderen Grenzen des Suburbanen sozusagen?
Genau, das ist ja das Rem Koolhaas nennt das ja Urban Sprawl sozusagen, also dieser halt irgendwie, wo noch nicht viel ist, ja. Dass das sozusagen die Zukunftsthemen sind, da hat er sicherlich natürlich recht. Ich bin ja manchmal auch bequem, wir hätten es uns natürlich mit der Goethestraße auch bequem gemacht, wir wären in der Mitte gewesen und wären immer sozusagen so dann halt irgendwie auch mal 5 Minuten zum Marienplatz gewesen. Natürlich ist man auch Luxustiger als künstlerischer Mensch, aber jetzt ist halt nun mal so, also so richtig was gehen und auch richtig die Verantwortung übernehmen, kann man in diesem Urban Sprawl oder in bestimmten Dingen, die irgendwie noch nicht wirklich entfaltet sind oder entwickelt sind. Ja. Also ein Thema ist eben dann Münchner Norden, ein anderes Thema ist lustigerweise, wo wir ja auch plötzlich festgestellt haben, dass wir da zusammen rumwurschteln in Neuperlach. Das ist ein ganz heißes Thema, finde ich irgendwie. Ja, wir hatten uns natürlich als Studenten mal damit beschäftigt, aber da kommst du ja nicht raus, ne? Also wenn du nicht einen Anlass hast.
Sozusagen. An dieser Stelle muss ich jetzt leider nochmal unterbrechen. Wir sind am Ende der Sendezeit angelangt allmählich und wir wollen das Ganze nicht mit so einem Wortinferno ausklingen lassen, sondern eher mit einem Musikstück.
Wunderbar.
Also wir haben hier Hajo Bahner heute zu Gast gehabt, ein Architekt, Stadtvisionär, Urbanist, Konzeptionist, der sich viel Gedanken macht über die Stadt der Zukunft und vor allem auch über München, weil diese Stadt ihm sehr am Herzen liegt. Und es gilt abzuwarten, was noch an interessanten Projekten kommen. Parkstadt Schwabing im Norden bei Freimann und in Neuperlach entwickeln sich neue Projekte vom Hajo und das Ganze entwickelt sich so langsam aus dem Stadtzentrum leider hinaus. Mal schauen, ob wir auch irgendwann das Stadtzentrum wieder erobern können. Ich hoffe ja schon. Und du natürlich auch.
Ja.
Und an dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken bei dir, Hajo, und beim Clemens Koller,
der die Technik gemacht hat.
Und wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen wunderbaren Abend und wir hören uns das nächste Mal. Danke, Hajo.
Danke.
Ciao. Und wir hören noch The Heat von einem meiner Lieblingsbands. Wo Roman Bunker auch mitspielt. Dein Kopf ist ein schlafendes Auto. Was für ein Bandname.
Sau gut.
Also, ciao.
Ciao. Will last until